Ich denke an ein seelsorgliches Gespräch mit einem Ehemann, der von seiner Frau wegen eines neuen Liebhabers verlassen wurde. Und dann brachen die Fragen auf: Warum hat sie mich verlassen? Ich verstehe das nicht. Was habe ich falsch gemacht? Und was hat die Neue, was ich nicht habe? Oder der Neue, was ich nicht habe? Warum hat sie mich verlassen? Genau diese Situation finden wir im folgenden Bibeltext aus Jeremia 2. Es geht um Gott, der so klagt. Es geht um Gott, der so klagt, weil er seine große Liebe, sein Volk Israel, verloren hat. Sie sind ihm untreu geworden. Sie sind aus der Ehe mit ihm ausgestiegen. Dieser Text hat mich fasziniert. Der hat mich die ganzen Wochen beschäftigt. Und ich hoffe, das gelingt jetzt auch. Jeremia 2, lest ihn zu Hause in der Stille noch einmal durch. Ich habe auch so ein Handout, das kann man nachher hinten am Ausgang mitnehmen. Jeremia 2, ein langer Text, aber er geht ans Herz. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir: Geh und verkündige allen, vor allen Leuten in Jerusalem. So spricht der Herr: Ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers. Wer sich an dir vergriff, der machte sich schuldig und wurde bestraft. Hört das Wort des Herrn, ihr Nachkommen Jakobs, all ihr Sippen Israels. So spricht der Herr: Was hatten eure Vorfahren an mir, Gott, auszusetzen? Wo habe ich Unrecht getan, dass sie sich von mir abwandten, nichtigen Götzen nachliefen und so selbst zunichte wurden? Von mir wollten sie nichts mehr wissen. Dabei hatte ich sie doch aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt. Durch die Wüste hatte ich sie geleitet, durch ein dürres und zerklüftetes Land, das trocken und dunkel ist, das niemand durchwandert und wo kein Mensch wohnt. Ja, ich war es. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Eure Priester fragten nicht mehr nach mir. Die Leute, die Weisungen gaben, kannten mich nicht. Die Führer des Volkes lehnten sich gegen mich auf. Und die Propheten neben reden im Namen Baals. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen können. Darum muss ich, der Herr, Gott, euch anklagen und auch gegen eure Kinder und Enkel werde ich Klage erheben. Fahrt doch mal übers Meer zu den Inseln im Westen und seht euch dort um. Oder schickt eure Abgesandten zu den Osten, zu den Völkern des Ostens und erkundigt euch, ob man dort etwas Ähnliches finde. Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind noch nicht mal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können. Und dabei hat es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. Himmel erschrickt darüber, sagt der Herr. Schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Wie konnte es so weit mit euch kommen? Warum haben deine Feinde dich niedergeworfen? Brüllend wie hungrige Löwen fielen sie über dich her. Dein Land ist jetzt verwüstet. Deine Städte sind verbrannt und menschenleer. Und nun werden auch noch die Ägypter kommen und werden deinen Kopf kahl scheren. Die werden dich zu Sklaven machen. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, Volk Israel. Ich, der Herr, dein Gott, ging dir voraus und wollte dich führen, doch du hast dich von mir abgewandt. Was nützt es dir jetzt, dass du nach Ägypten laufen willst, um das Wasser des Nils zu trinken, von politisch irgendwie Hilfe zu erlangen an der Stelle? Was nützt es jetzt, nach Assyrien zu laufen, um das Wasser des Euphrats zu trinken? Dich trifft die Strafe für deine eigene Bosheit. Es rächt sich, dass du mir, Gott, den Rücken gekehrt hast. Sieh doch ein, wie viel Leid und Schmerz es bringt, dem Herrn, deinem Gott, davonzulaufen und ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Das sagt der Herr, der Herrscher der ganzen Welt. Der Herr sagt, von jeher wolltest du mir nicht dienen. Es war dir eine Plage und eine lästige Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagtest du. Und du legtest dich hin wie eine Hure auf jeder Anhöhe unter jedem grünen Baum. Ich hatte dich als edle Rebe gepflanzt. Du warst ein gutes, erlesenes Gewächs. Aber was ist nun aus dir geworden? Ich sehe nur noch die wuchernden Ranken eines verwilderten Weinstocks, den ich nicht mehr wiedererkenne. Du kannst dich waschen, so viel du willst, auch mit der schärfsten Lauge. Den Schmutz deiner Schuld bleibt immer vor meinen Augen, sagt Gott der Herr. Wie ein ertappter Dieb sich schämen muss und von allen verachtet wird, so ergeht es jetzt den Leuten von Israel samt seinen Königen und hohen Beamten, Priestern und Propheten. Von mir habt ihr euch abgewandt. Aber zu den Holzfiguren, zu den Götzen sagt ihr, du bist mein Vater. Zu Bildern aus Stein, du bist meine Mutter, die mich geboren hat. Wenn euch jetzt das Unglück allerdings trefft, dann schreit ihr, Herr, komm und rette uns. Wo sind denn eure Götter, die ihr euch zurechtgemacht habt? Sie sollen kommen und zusehen, ob sie euch retten können. Sie sind ja so zahlreich. Es gibt davon so viele unter euch in den Städten Juda. Warum, sagt der Herr, klagt ihr mich an? Ihr wollt doch nichts mehr von mir wissen. Kann ein Mädchen seinen Schmuck vergessen oder die Braut den prächtigen Gürtel ihres Hochzeitskleides? Aber du hast mich vergessen. Schon seit vielen, vielen Jahren, spricht der Herr. Warum hast du es so eilig, den Bündnispartner zu wechseln? Ägypten hilft dir so wenig wie Assyrien. Auch von dort wirst du enttäuscht und ratlos zurückkommen. Denn der Herr hat die Mächte verworfen, auf die du deine Hoffnung setzt. Du wirst mit ihnen kein Glück haben. Das war erste Liebe, sagt Gott. Gehe hin und verkündige vor allen Leuten in Jerusalem. Ich erinnere dich, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst in deiner Jugend. Wie du mich liebtest in der Brautzeit. Du bist mir gefolgt in die Wüste, in das Land, wo nichts mehr wächst. Damals hast du mir ganz allein gehört. Liebe Freunde, hier spricht der gehörnte Liebhaber, Gott. Er spricht. Gott, der große Liebhaber. Was war das für eine große Liebe zwischen dir und euch, sagt er. Ihr verdankt mir euer Dasein. Ich habe euch aus der Sklaverei aus Ägypten herausgepaukt. Und dann habe ich euch meine Gebote geschenkt, damit ihr wirklich auf dem Weg der Freiheit bleibt. Und dann habe ich euch ein neues Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt. Und ihr seid mir aus großer Dankbarkeit und aus Vertrauen gefolgt. Ihr habt mir vertraut, weil ihr gesehen habt, was ich für euch eingesetzt habe. Ihr wart stolz auf euren Gott. Das war wechselseitige Liebe, eine ganz große Liebe. Und ich habe euch gesegnet, ich habe euch Gutes getan. Ich habe euch wie eine edle Rebe gepflanzt. Ihr wart etwas Besonderes. Ich habe mir viel von euch versprochen. Ihr wart mein Augapfel. Und ihr habt das gemerkt, wer sich an euch vergriffen hat, der hat sich an mir, dem lebendigen Gott, vergriffen. Ich habe mich immer für euch eingesetzt, rausgepaukt, durch die Gefahren in der Wüste geleitet. Ihr habt meine Herrlichkeit gesehen. Welche Wunder habt ihr erlebt? Wie reich seid ihr beschenkt? Das kann doch niemand vergessen, oder? Das kann doch niemand vergessen. Wie ein Mädchen seinen Schmuck nicht vergisst. Oder die Braut den prächtigen Gürtel eines Hochzeitskleides. Meine Frau hat das Hochzeitskleid, glaube ich, noch immer im Schrank. Das kann man doch nicht vergessen. Ich hatte eine Erwartung damit verbunden, sagt Gott. Ich, Gott, dachte, du würdest mich wegen all meines Guten, was ich dir erwiesen habe, lieber Vater nennen und würdest niemals von mir weichen. Das hatte ich mir versprochen. Dass du mit großer Freude und Dankbarkeit bei mir bleiben würdest. Und dass wir eine Beziehung hätten, die von der Liebe geprägt geblieben wäre. Lebenslang, lieber Vater. Ich dachte, deine Liebe wäre sicher. Ich dachte, du wärst treu, lebenslang. dass ich euer Gott bliebe, den ihr liebt, den ihr ehrt, den ihr vertraut und dem ihr folgt. Ihr Lieben, lasst uns mal einen kleinen Augenblick anhalten. Diese Erwartung hat Gott an jeden Menschen, der heute Morgen hier sitzt. An jeden Menschen. Du bist ein besonderer Liebesgedanke Gottes. Und Gott sagt, ich habe so viel an dich gewandt. Ich bin dein Schöpfer. Ich bin dein Erhalter. Niemand kann einen Schnaufer machen ohne Gott. Niemand. Und ich habe euch meinen Christus geschenkt. Und ich habe eine tiefe Erwartung, dass du mich lieber Vater nennst. Dass ich das Größte bin für dich und bleibe. Dass die Liebe in deinem Herzen zu mir etwas ganz Besonderes ist. Seine Liebe steht, aber unsere? Wie ist das mit deiner Liebe zu deinem Schöpfer und Gott? Steht diese Liebe zwischen ihm und dir? Ist dieses Verhältnis zwischen dir und deinem Schöpfer und Gott so, lieber Vater? Das erwartet Gott von jedem Menschen, weil er sich total für ihn eingesetzt hat. Paul Gerhardt hat das mal so ausgedrückt. Ist Gott für mich das Größte, das Schönste, das Beste? Ist Gott das Liebste und das Allergewisseste aus allen Schätzen der edelste Hort? Ist so Gott für dich? Ist so Gott für dich? Eine Braut kann den Bräutigam nicht vergessen. Und dann ist hier etwas passiert, sagt Gott. Ein unbegreiflicher Treuebruch. Unbegreiflich. Aber du hast mich verlassen schon seit vielen Jahren. Du hast mich, deinen Gott, verlassen. Wie eine Frau, die einen neuen Liebhaber findet und ihrem Mann untreu wird, so hast du mir, Gott, die Treue gebrochen. Das hätte ich, Gott, nicht gedacht von dir. Gott ist enttäuscht. Gott ist verletzt. Und Gott hat einen ganz tiefen Schmerz in seinem Herzen. Jede Zeile in Jeremia 2, die atmet die Enttäuschung und den Schmerz Gottes wieder. Er klagt über die Untreue seines Volkes. Gott hat Schmerz im Herzen. Wie werden bei uns manchmal Menschen abgehakt? Aus den Augen, aus dem Sinn. Lassen laufen. So reden wir Menschen, aber so redet nicht der Liebhaber des Lebens. Gott. Und auch du fehlst ihm. Darf ich ihm das sagen? Darf ich dir sagen? Und auch Gott hat Herzschmerzen wegen dir. Wegen dir. Das geht ihm an die Nieren. Weil du ihm weggelaufen bist. Weil du nicht mehr lieber Vater sagst. Aber ein Gott, der klagt. Ein Gott, der das Streitgespräch über den Propheten Jeremia mit seinem Volk sucht. Der nimmt den Menschen noch als Gesprächspartner ernst. Er nimmt ihn ernst. Und er will zum Nachdenken bringen. Und Gott bohrt nach. Gott kann nachbohren, auch in unserem Leben. Und er sagt, warum hast du mich verlassen? Was habe ich dir getan? Wo bin ich schuldig geworden, dass du gesagt hast, jetzt lege ich Gott ein bisschen beiseite. Vielleicht nicht ganz. So ein bisschen beiseite. Unter ferner Liefen. Was habt ihr an mir auszusetzen? Wo habe ich Unrecht getan, dass ihr euch von mir abwendet und euch nichtigen Götzen und Göttern zuwendet? Sag, warum? Muss da Begründungen haben. Wo liegen die Gründe für deinen Ehebruch? Und ihr habt euch doch was davon versprochen, wenn ihr mir den Rücken zukehrt. Wenn ich jetzt mit Gott die Sache etwas auf Eis lege, dann muss ich das doch positiv in meinem Leben auswirken, oder? Man tauscht doch nur etwas gegen etwas Besseres ein. Und dann kommt dir ein unwahrscheinlich steiler Satz. Vers 13. Mein Volk hat eine doppelte Sünde verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Hier wird das schwierige Wort Sünde definiert mit einem Bild. Und man denke bei diesem Bild immer an den Orient. Da hat Wasser noch eine ganz andere Bedeutung, eine lebenselementare Bedeutung. Ohne Wasser in der Wüste, das ist der sichere Tod. Sünde heißt Gott die Quelle, die unaufhörlich quellfrisches Lebenswasser spendet, verlassen und eintauschen gegen abgestandenes Regenwasser aus einer Zisterne. Ohne Bild. Sünde heißt Gott verlassen und sich etwas anderes zum Wichtigsten erklären. Es geht also bei dem Wort Sünde gar nicht um Moral, um Lügen, Stehlen, Ehebrechen und so weiter und so weiter. Das sind erst die Auswirkungen. Nein, es geht darum, dass Gott nicht mehr Gott in unserem Leben sein darf. Und dass wir ihn nicht mehr ehren und achten und anbeten und ihm vertrauen. Dass wir noch etwas fromm sind, in der Tat. Aber dass wir nicht mehr lieber Vater sagen. Und dass wir ihm dieses Bild stecken, ihr wendet mir nicht mehr das Angesicht zu, ihr schaut mich Gott nicht mehr an, sondern ihr wendet mir den Rücken zu, ihr wendet euch anderen Dingen zu. Und das ist immer ein Eigentor. Darf ich es mal ganz anders sagen? Hier steht das schwarz auf weiß. Sünde ist Dummheit. Sünde ist Dummheit. Wie sollte man das sonst nennen, wenn Menschen der Hauptgewinn zusteht und sie sich stattdessen für den Trostpreis entscheiden? Wie sollte man das nennen, wenn Menschen frisches Quellwasser verachten und dafür aus einer Pfütze trinken? Sünde ist Dummheit, weil wir das, was unserem Leben Gewicht und Tiefe, Weite und Wert und Sinn und Halt geben, eintauschen gegen andere Götzen und andere Götter. Mein Volk ist so töricht, dass es die Herrlichkeit, die ich ihm zugedacht hatte und die es immer wieder hat aufblitzen sehen, eingetauscht hat gegen Nichtsnutze, gegen etwas, was letztlich im Leben nicht hilft. Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt ja nicht an nichts, sondern glaubt an sehr viel. Glauben tut jeder, auch der Atheist. Warum? Weil bei uns ein Vakuum eingebaut ist. Und wenn Gott dieses Vakuum nicht ausfüllen darf, dann muss es durch andere Dinge ausgefüllt werden. Wie sehen denn unsere Götter und Götzen aus? Damals huldigte das Volk Israel den unzähligen Familien- und Naturgöttern und hauptsächlich dem kanaanäischen Fruchtbarkeitsgott Baal. Von dem erwartete man Leben. Fruchtbarkeit in jeder Form. Sicher glaubte man noch an Gott. Aber Gott war einer unter vielen, ganz ehrlich gesehen. Einer unter vielen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat aus Ägypten. Nichts soll dir wichtiger sein als ich. Das war es nicht mehr. Und die löchrigen Brunnen und rissrigen Zisternen, die Götter haben viele Gesichter. Und ich glaube, es war Luther, der hat einmal gesagt, unser Herz ist eine unendliche Götzenfabrik. Unser Herz ist eine unendliche Götzenfabrik. Da sind wir erfinderisch, um Dingen ein Gewicht zu verleihen und an die Stelle Gottes zu setzen. Das kann eine Ideologie sein. Das kann ganz gewiss auch das Geld der Gott Mammon sein. Das können Beziehungen sein, die uns wichtiger sind als der lebendige Gott. Oder Fortschrittsglaube und Wissenschaftsgläubigkeit. Man achte mal auf die Formulierung. Fortschrittsglaube und Wissenschaftsgläubigkeit. Da merkt man an der Stelle, das hat fast religiöse Dimension. Fast religiöse Dimension. Für andere wird die Natur zum Gottersatz oder die fernöstlichen Gurus und so weiter. Luther hat das viel klassischer ausgedrückt. Überall, wo du dein Herz dranhängst, das ist dein Gott. Wo hängt dein Herz? Überall, wo du dein Herz dranhängst, das ist in Wirklichkeit dein Gott. Man muss den Mut haben, so konsequent zu denken. Und dann kann das in der Tat vom Auto sein, über Fußball zur Mode und so weiter. Was haben wir nicht alles statt Gott im Leben oder neben Gott gestellt? Gleichwertig. Schlimmer noch, manchmal machen wir uns selbst zu Göttern, verabsolutieren uns selbst, spielen uns auf als Schöpfer und Gesetzgeber der Welt. Das betrifft übrigens auch den Lebensanfang und das Lebensende. Lebensanfang, wie selbstherrlich bestimmt der Mensch heute, ob Leben, neues Leben entsteht oder nicht, ob neues Leben weiterleben darf oder nicht. Da ist Ehrfurcht vor dem Leben davon gegangen. Und dass Gott uns beteiligt am Wunder der Zeugung und Geburt. Und unser Leben steht auch nicht mehr in seinen Händen und unserer Zeit. Sondern auch da möchten wir mitspielen. Unser Leben zu Ende setzen, dort, wo wir meinen, jetzt wäre das Ende da. Liebe Freunde, auch das ist Sünde und eine Form von Abwendung von Gott. Und wer Gott nicht mehr will, der sucht sich seinen Ersatz, dem er sich widmet und von dem er sich sehr viel für sein Leben verspricht. Ihr lieben Freunde, Gott kann das nicht begreifen. Gott sagt, das kriege ich nicht rund. Das verstehe ich nicht. Und er sagt, schickt doch mal Boten in eure Nachbarstaaten, dort, wo viel Religion ist, ob man dort so etwas tut, den Gott, den man da verehrt, ob man den so austauscht, wie er mich ausgetauscht hat. Himmel erschrickt darüber, sagt er, schaudere, erbebe vor Entsetzen. Gott fragt auch heute Morgen, vielleicht, was habe ich dem christlichen Europa alles geschenkt? An Werten, an der Reformation, was habe ich Deutschland geschenkt? Nach dem Krieg oder denken wir an die Wiedervereinigung? Und was ist mit mir in Deutschland? Was ist mit mir in Deutschland? Wer bin ich noch für dieses Volk? Ihr habt die erste Liebe verlassen. Ihr seid mir untreu geworden. Ich werde es nie vergessen, ein Gespräch mit einem Paar. Und ich habe gerungen im Namen Gottes um dieses Paar. Was hat Gott in euer Leben hineingeschrieben? Was hat Gott für Wunder in eurem Leben getan? Und dann haben wir darüber gesprochen. Und ich konnte sie nachvollziehen, weil ich viel Einblick hatte. Was hat Gott nicht alles getan? Und wo ist seine Handschrift nicht in eurem Leben zu leben, zu sehen? Und wir mussten feststellen, die erste Liebe ist weg. Da wurde nicht mehr lieber Vater gesagt. Da sagte man noch, ich bete abends noch für die Gesundheit und vieles andere mehr. Aber Gott wurde Mittel zum Zweck. Für die eigenen Zwecke und die eigenen Ziele. Das hat mir wehgetan. Aber wie viel mehr muss das Gott wehgetan haben? So viel investiert, so viele Wunder erleben lassen. Und trotzdem hat es nicht gereicht, um Menschen in Liebe bei ihm zu halten. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Liebe Freunde, an der Stelle müssen wir auch den Mut haben, ganz ehrlich zu fragen, welchen falschen Götzen laufe ich nach? Oder anders, wo ist meine erste Liebe zu Jesus von Untreue bedroht? Denk doch mal nach. Oder noch anders, was hat in meinem Fühlen, Denken und Handeln einen solchen Stellenwert eingenommen, dass es Gott mehr oder weniger an die Seite drängt? Das sind die Fragen, die uns der Text aufgibt. Gott klagt über sein Volk und die Menschen, die ihn verlassen haben. Und er fragt nach. Gott möchte uns zum Nachdenken bringen, wenn wir dazu fähig sind, uns mal Stille zu nehmen. Wir müssen uns ja Stille erkämpfen, oder? Stille erkämpfen und Gott mal standhalten, ihm antworten auf die Fragen, die er dort auf den Tisch legt. Es ist dir lästig, an mich zu glauben und mir zu dienen. Es ist dir eine Plage und eine lästige Pflicht. Das gibt's auch. Bis dahin gehen, dass man sonntags morgens im Gottesdienst ist, dann ist das Pflicht. Nicht Liebe und Freude, ist das Pflicht. Und es gibt ein tolles Gefühl, wenn man Gott einen Besuch abgestattet hat. Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagst du. Kennen wir diesen Slogan auch? Ich höre ihn immer wieder im Gespräch mit Menschen. Wissen Sie, ich möchte diese Fessel Gott, diese Fessel Christentum und so weiter, das will ich ablegen. Ich möchte von niemandem abhängig sein. Von niemandem, auch von Gott nicht. Ich möchte autonom sein. Ich möchte selber entscheiden. Ich möchte mein Leben selber in die Hand nehmen und selber verantworten. Und damit liegt die Frage auf dem Tisch. Drittens, hat sich die Untreue, hat sich der Partnerwechsel wirklich gelohnt? Muss man auch manchmal so in Ehen fragen. Sagen Sie mal, sind sehr schnell ins andere Lager gegangen. Und jetzt, hat sich das gelohnt? Zieh doch mal Lebensbilanz, denke nach und konsequent denke nach. Fährst du ohne mich Gott besser im Leben? Lebst du ohne Gott besser? Lebst du ohne Gott glücklicher? Lebst du ohne Gott heiler, freier, gerechter, liebevoller, zufriedener, ruhiger, gewisser? Halten eure Ehen ohne mich besser? Kommt ihr zwischenmenschlich ohne mich Gott besser klar? Könnt ihr die Dinge selber regeln und immer wieder regeln? Einander vergeben und neu anfangen? Könnt ihr ohne mich ruhiger und trostvoller sterben mit begründeter Hoffnung? Mit begründeter Hoffnung? Die Unabhängigkeit von Gott führt sehr oft zu neuen Abhängigkeiten. Das musste das Volk Israel erfahren. Das Volk Israel wurde zum Spielball fremder Mächte. Sie hatten sich von Gott gewandt. Und jetzt suchten sie Hilfe. Und dann gerieten sie zwischen die Fronten, zwischen Ägypten und Assyrien. Hin und her. Und da hat man den einen als Bündnispartner und da hatte man den anderen gegen sich. Und umgedreht. Das war ein Taktieren. Es buhlte, hier wird das Bild von einer Dirnenliebe gebraucht, die permanent offen ist für neue Liebhaber. Politisch um die Freundschaft der Großkönige und endete in der Knechtschaft der großen Mächte. Und es kam zum totalen Chaos in diesem Land. Manch einer rühmt sich der Freiheit von Gott und wie modern er ist. Er hat die Fessel und die Arbeitshypothese Gott beiseite gelegt. Und er merkt gar nicht, dass er auf eine andere, auf eine neue Weise gebunden ist. Und dass seine Ketten rasseln. Jagt man den Glauben zum Fenster raus, kommt er sehr oft als Aberglaube wieder rein. Und dann kommen die Gespenster, so sagt es Emanuel Geibelheimer, da kommen die Gespenster ins Leben. Da fährt man sich fest. Da wird man abhängig von vielem Unguten. Zunächst hat man das gebraucht. Und dann war man gefesselt und kam nicht mehr los. Und da fürchtet man sich auf einmal vor allem Möglichen und Unmöglichen. Und dann kommt eine ganz tiefe Unruhe ins Leben. Und auch die Angst. Und dann glaubt man, da man nicht mehr an Gott glauben kann und will, dann glaubt man an Schicksal. Dass einem der Backstein auf den Kopf fällt oder was weiß ich oder irgendwas. Und dann hat man auch keine Reserven mehr. Ich habe nur das, was ich selbst bin und mir selber geben kann. Und dann hat man keinen Müllabladeplatz mehr fürs Leben. Ich sah die Woche eine Fernsehsendung, fand ich so gut, dass jemand sagte, ich habe jemand einen Müllabladeplatz. Wir haben doch jeden Tag Müll auf dem Tisch des Lebens, oder? Wohin damit? Wenn ich Gott nicht mehr habe, dann habe ich auch keinen, der mir gültig vergibt. Es sei denn, ich entschuldige mich laufend selber. Aber in der Seele bleibt das. Unglaube hat immer Folgen. Und letztlich negative Folgen. Wenn einer Gott und seine Gebote links liegen lässt, dann schadet er sich auch immer selber. Oder darf ich es anders sagen? Sünde ist immer auch Selbstbeschädigung. Selbstbeschädigung. Ich tue mir nichts Gutes. Und es wird früher oder später negative Folgen haben. Und jede Umkehr zu Gott und seinen Geboten, da geht es ja nicht so darum, dass wir Gott bei Laune halten. Oder dass wir uns einen Platz im Himmel sichern. Sondern jede Umkehr zu Gott ist auch die größte Wohltat, die ich mir selber tun kann. Mitten in diesem Leben. Und dann sagt Gott, ihr habt mich verlassen. Und jetzt dürft ihr mal das leben, was ihr leben wollt. Dich trifft die Sünde für deine eigene Bosheit. Es rächt sich, dass du mir den Rücken gekehrt hast. Sieh doch ein, wie viel Leid und Schmerz und Unglück es bringt, dem Herrn, deinem Gott, davonzulaufen und ihn nicht mehr ernst zu nehmen. Das sagt der Herr, der Herrscher der ganzen Welt. Warum klagt ihr mich an? Ihr wollt doch gar nicht mehr von mir wissen. Gott erscheint an der Stelle merkwürdig passiv. Er lässt uns Menschen manchmal laufen. Und er sieht mit blutendem Herzen zu, weil er weiß, das geht nicht. Gut, man verrennt sich. Früher oder später der eine da und der andere da. Der eine im Hochmut, in der Selbstüberschätzung. Und der andere in der Depression oder wie auch immer. Und er überlässt den Menschen sich selber. Schaut mal nicht mehr hin. Das ist das, was Paulus im Römer 1 einmal sagt. Weil die Menschen sich von Gott abgewandt hat, hat Gott sie dahingegeben. Und nun müssen sie das leben, mit all den Früchten und Konsequenzen, die das nach sich zieht. All das. Manchmal ist das die einzige Sprache, die der Mensch versteht. Dass er mit dem Kopf vor die Wand rennt. Und wenn es schmerzvoll ist. Und auch dahinter steckt noch seine suchende Liebe, die auf die Rückkehr wartet. Gott lässt uns manchmal eigene Wege gehen, damit wir unsere Erfahrungen machen. Damit wir klug werden. Und er sagt hier diesen Text, macht doch mal die Probe aufs Exempel. Wo sind denn eure Götter, die ihr euch zurechtgemacht habt? Sie sollen jetzt kommen und zusehen, ob sie euch retten können. Sie sind ja so zahlreich. Ich finde, Gott hat unheimlich viel Humor in diesem Text in Jeremia 2. Er sagt so, ihr wollt doch immer Gott spielen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie weit ihr kommt. Und wenn ihr euch da geschnitzte Figuren habt und die anbetet und die in eurem Wohnzimmer stehen habt und so weiter, dann wollen wir mal sehen, ob die euch jetzt helfen können, wenn ihr in der Ehe in die Krise kommt. Und wenn das da nicht klappt zwischen Alt und Jung, wenn es brennt, in den dunklen Stunden, und wenn die Krankheit kommt, ich habe eben gerade vor dem Gottesdienst noch ein Mail gekriegt von jemand, der eine ganz schwere Operation hatte. Und Krebs. Und sagte, man hat alles rausgenommen, alles rausnehmen können. Ich bin dankbar. Ich habe mich getragen gefühlt von meinem lieben Vater. Auch wenn ich erschrocken bin und durchgeschüttelt worden bin. Aber da war etwas, da war Halt. Das kann ich nicht von meinem Auto, was ich vergötze, in irgendeiner Weise erwarten. Oder von meiner Ideologie. Gott sagt, lebt doch das mal und prüft das, ob das standhält, wenn es drauf ankommt. Ruft eure Götter. So kann nur jemand reden, wer von sich selber überzeugt ist. Gott. In der Stunde der Not, dann muss ich erweisen, ob meine Lebensdevise, nach der ich bisher gelebt und angetreten bin, ob die stichhaltig ist, ob sie trägt, ob sie durchträgt, festhält. Und Gott, der gehörnte Liebhaber, der verschmähte, vergessene, an die Seite gerückte Gott, der macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Er macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Doch Gott zieht sich nicht beleidigt zurück. Das ist der Unterschied zwischen Gott und uns. Ich fand ein Wort im Hosea: Wie könnte ich dich aufgeben? Mein Herz ist anderen Sinnes. Mein Herz ist voller Barmherzigkeit entbrannt. Das heißt, der Gott, der unendlich Schmerz empfindet, der trauert und Leid trägt, weil du ihn verlassen hast vielleicht, der lässt sich neu finden. Von denen, die diese doppelte Torheit einsehen und umkehren, die von ihrer Sünde lassen und sich mit ganzem Herzen ihm zuwenden. Da heißt es 2 Kapitel später, bitte folgt mir nicht halbherzig. Darauf habe ich keine Lust, sagt Gott, sondern mit ganzem Herzen. Dann bin ich da. Und dann wird man erfahren, bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und wer bei der Quelle des Lebens bei Gott bleibt, der wird vielleicht von dem einen oder anderen für einen Narren gehalten. Aber der ist klug. Der ist klug. Der hat auf Gott gebaut. Und wer auf Gott gebaut hat, der hat nie auf Sand gesetzt. Gott ist unser Liebhaber. Lassen wir ihn nicht warten. Amen.